Peace counts. Frieden zählt. Wie Menschen Konflikte ohne Gewalt lösen.
Auf Sri Lanka, mitten im Dschungel, lebt ein Mann auf einer Ökofarm. Er kennt sich bestens aus mit Ceylon-Tee und deutschem Filterkaffee, mit tamilischen Großfamilien und Kreuzberger Wohngemeinschaften, mit srilankischem Militär und deutschen Verwaltungsgerichten. Der Mann ist Tamile, hat aber 15 Jahre lang in Deutschland gelebt. Sein Name ist so schwer auszusprechen, dass er eine deutsch-freundliche Kurzfassung anbietet.
Mein Name ist Ponnambalam Narasingam. Mir wäre lieber, wenn Leute mich als Singam rufen. Und das ist einfach so.
Singam, er sieht aus, wie Tamilen aussehen. Klein, dunkelhäutig, mit wucherndem Vollbart. Er könnte in Deutschland bleiben, doch Singam ging freiwillig zurück nach Sri Lanka, um dort Opfern des Bürgerkrieges zu helfen.
Narasingam. Vom deutschen Asylanten zum Friedensstifter auf Sri Lanka.
Im Bürgerkrieg auf Sri Lanka starben etwa 70.000 Menschen. 700.000 Tamilen leben noch in Flüchtlingslagern. Ganze Landstriche sind bis heute unbewohnbar, wegen 1,5 Millionen dort vergrabener Landminen. Solche Zahlen sagen wenig. Erst an einzelnen Menschen wird das Leid deutlich. Meyatenthi Serra wurde vor 36 Jahren Soldat bei der sri lankischen Armee. Wegen des Geldes und der Sicherheit. Er ahnte nicht, was ihm als Leutnant vor einigen Jahren bevorstand.
Es war 6.45 Uhr am Morgen. Meine Jungs liefen Streife auf der Straße dort drüben, als sie plötzlich von LTTI-Einheiten angegriffen wurden. Vielleicht 7 Minuten lang hörte ich nichts als Schüsse, Explosionen und fürchterliche Schreie. Meine Männer hier in der Kaserne wollten ihren Kameraden zur Hilfe eilen. Ich aber sagte, dann werden wir alle massakriert. Wenig später waren die Tamil Tigers verschwunden und meine Jungs tot. Ein Offizier und 9 Soldaten. Einer, dem sie die Beine abgeschossen hatten, lebte noch. Sterbe ich jetzt, Sir? Fragte er in meinen Armen liegend und vor Schmerz stöhnend. Kann ich ohne meine Beine leben? Dann starb er.
Die Tamilin Kanathasan Ranjini lebte in der Nähe eines Armeestützpunktes. Ihr Dorf wurde von der sri lankischen Armee angegriffen.
Es gab 3 oder 4 Mal Bomben- und Luftattacken in unserer Gegend. Einmal wurden 2 Menschen bei einem Bombenangriff von einem Kriegsflugzeug getötet. Einer der Toten war eine Frau. Ihr Körper wurde in Stücke gerissen. Ihre Beine lagen in einem Zaun. Der andere war ein Mann. Er lag auf dem Boden über einem Baby, um ihm Schutz vor den Bomben zu bieten. Leute, die in der Nähe Schutz gesucht hatten, hörten das Schreien eines Babys. Als sie dann schauten, fanden sie den toten Mann. Das Baby, das überlebt hatte, lag unter ihm. Es war ein 18 Monate alter Junge.
Die Insel Sri Lanka liegt vor der Küste Indiens. Dort leben seit mehr als 2000 Jahren im Norden und Osten kleine dunkelhäutige Tamilen. Im Süden und Westen Singalesen, größer und hellhäutiger. Die Tamilen sind überwiegend Hindus, die Singalesen Buddhisten. Sprache und Schrift sind unterschiedlich. In ihrer gemeinsamen Geschichte gab es friedliche und kriegerische Zeiten. In der vorkolonialen Zeit nutzten singalesische Fürsten häufig tamilische Söldnerheere, um ihre innenpolitischen Gegner zu bekämpfen. In den etwa 450 Jahren Kolonialzeit wurde Sri Lanka als Einheit verwaltet. Damals hieß die Insel noch Ceylon. Die letzte Kolonialmacht Großbritannien ließ dort vor allem hochwertigen Tee anbauen. Die Briten verschärften den ethnischen Konflikt, denn sie holten Festlandstamilen aus Indien als billige Arbeitskräfte nach Ceylon. Außerdem setzten sie viele gebildete Tamilen in ihrer Kolonialverwaltung ein. Von den Singalesen wurden Tamilen folglich als Besatzer wahrgenommen. 83% der Inselbewohner sind Singalesen, 9% Tamilen. Seit der Unabhängigkeit Ceylons 1948 wird die tamilische Minderheit systematisch benachteiligt. Die Regierung machte die singalesische Sprache zur alleinigen Amtssprache. Sie drängte tamilische Eliten aus dem Staatsdienst heraus und erschwerte Tamilen den Universitätsbesuch. Indischen Tamilen wurde das Wahlrecht aberkannt. Diese Repressionen führten zu einer Radikalisierung unter den Tamilen. Die Terrororganisation LTTI, bekannt als Tamil Tigers, kämpft seit über 20 Jahren für einen unabhängigen Tamilenstaat im Norden und Osten Sri Lankas.
Zehntausende Tamilen flohen bereits Anfang der 80er Jahre vor dem Krieg. Tausende auch in die Bundesrepublik. Unter ihnen der damals 18-jährige Singham.
Ich war gerade Abitur fertig, das ich in Sri Lanka verlassen habe. Damals hatte Freunde von mir in einer Organisation gegen die sri lankanische Regierungspolitik protestiert. Da waren zwei Leute tot, aufgefunden später. Und das hat uns vielen Leuten Angst gemacht. Mit dieser Angst wollte ich nach Deutschland. Ich bin mit drei anderen Freunden zusammengeflogen. Wir sind über Indien nach DDR gekommen. Und über DDR sind wir durch die Grenze Friedrichstraße damals nach West-Berlin. Wir haben den Flugticket gekauft, selber. Und in Friedrichstraße sind wir von der West-Berliner Polizei festgenommen und in Abschiebegefängnis in Augustaplatz gestellt. Und dort, wo ich meinen Asylantrag gestellt habe. Das ist nach 11 Jahren ersten Stand im Berliner Verwaltungsgericht ist anerkannt und Oberverwaltungsgericht hat das abgelehnt. Und so bleibt das.
Singham konnte nur bleiben, weil er inzwischen eine deutsche Frau geheiratet hatte. In den ersten 5 Jahren durfte er nicht arbeiten. In der Bundesrepublik war er zwar sicher und versorgt, aber Singham litt unter der Sinnlosigkeit dieser geduldeten Existenz. Er durfte nicht arbeiten, er bekam keinen Deutschkurs, er durfte sich sein Essen nicht selber kochen, er bekam keine Erlaubnis fürs Studium. Staatlich verordnetes Herumlungern.
Ich habe eigentlich die ersten 4 Jahre gar nichts gemacht. Morgens aufstehen, in der Reihe stehen, Frühstück kriegen und Mittag in der Reihe stellen, Mittagessen kriegen, abends, das war es meiste Zeit, oder Kartenspiel.
Deutsch lernte Singham privat. Nach 5 Jahren bekam er eine Arbeitserlaubnis für 4 Stunden pro Tag.
Da habe ich in einer Heizungsfirma als Heizungstragende geholfen und dann habe ich später Berliner Morgenpost getragen und dann Kneipen geputzt. Das war meine lebenslange Arbeit in Deutschland. Ich würde sagen, es war ein Lauf in diesen Jahren, habe ich so einen guten Freundeskreis entwickelt. Ohne den wäre ich mein Leben überhaupt nicht gewohnt. In der Hinsicht bin ich sehr froh und bin ich so glücklich, dass ich den kennengelernt habe und den erreicht habe. Ein Mensch glücklich zu sein, muss das bestimmte Sachen einfach da sein.
Singham lernte Deutsche kennen, Aktivisten von der Gesellschaft für bedrohte Völker, die sich um ihn kümmerten. Später half er selber anderen Asylbewerbern. Berlin-Kreuzberg wurde für Singham zur zweiten Heimat. Er hatte es geschafft. Ein Leben ohne Krieg, mit Sozialversicherung und U-Bahn, mit Vollkornbrot in der Wohngemeinschaft. Die Wende für Singham kam 1989 mit dem Fall der Mauer. Im linkskuscheligen Kreuzberg war er für Neonazis plötzlich ein sogenannter Fidschi. Freiwild für den Mob.
Während meines Lebens hier in Deutschland habe ich viel mich geändert. Ich habe auch hier Deutschland gelernt und erfahren und erlebt, was Gerechtigkeit bedeutet. Und in der Hinsicht, wo ich von Sri Lanka weggeflogen bin, wegen der Gerechtigkeit, habe ich eine andere Art Ungerechtigkeit hier gefunden, nämlich die Ausländerfremdenfeindlichkeit. Da haben Leute mich zugekommen, geschlagen und zugespuckt und verschiedene Slogans geschimpft und so weiter. Ich habe jede Menge erlebt. Das Schlimmste war für mich Rostock, wo ein Flüchtlingslager brandgesteckt worden ist. In der ersten Stock. Stundenlang schreien die philippinischen Leute in Flüchtlingslager oben drauf, jeder 5. Stock. Die Polizei hat den Rostock-Lager rumsingelt. Unten sind ausländerfeindliche Menschen und schreien Tod, Tod, Tod. Und die Polizei tut nichts. Und wir können auch nichts tun. Und das war für mich die schlimmste Erfahrung, wie vor Augen hunderte von Leuten solche Sachen passieren könnten.
In Rostock-Lichtenhagen bestürmten Anwohner 1992 die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem die Anlaufstelle von der Polizei geräumt war, suchte der Mob sich ein neues Ziel. Aufgehetzt durch angereiste Neonazis stürmten die Anwohner ein benachbartes Gastarbeiterwohnheim mit 150 Vietnamesen. Die Polizei sah zu. In dem Wohnheim saß auch ein Kamerateam des ZDF fest.
Diese Chaoten werden vor nichts Halt machen. Das spüren wir.
Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeiinspektion Lüttenklein hat es nicht begriffen.
Nur weil die Reporter und Bewohner das Dachfenster aufbrachen, konnten sie sich retten. Für den damaligen Bundesinnenminister Rudolf Seiters bewies das Pogrom vor allem eins: Deutschland hatte zu viele Asylbewerber.
Dies ist ja sicherlich nach übereinstimmender Einschätzung ein Vorgang, der das deutsche Ansehen in der Welt schädigt. Aber wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben.
Singham fühlte sich verfolgt. Und wenn er schon gefährlich lebte, so sein Gedanke, dann könnte er auch gefährlich auf Sri Lanka im Bürgerkrieg leben. Lieber dort aktiv für den Frieden, als in Deutschland passiv gegen die Neonazis. Ein Unterstützerkreis aus Berlin sammelte Geld für Hilfsprojekte. Und Singham versuchte, 28 Hilfsorganisationen von seinem Konzept zu überzeugen. Die lehnten alle ab. Auch die sri lankischen Behörden reagierten zunächst reserviert. Einer, der freiwillig aus dem reichen und sicheren Deutschland zurückkam, das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Singham gab nicht auf. Er lebte monatelang freiwillig in einem tamilischen Flüchtlingslager auf Sri Lanka, um herauszufinden, was die Leute brauchten.
Ich wollte eigentlich gucken, was der Bedarf da ist, und hat mir herausgefunden, dass es Frauen gibt, die jetzt in den Krieg oder durch den Krieg ihren Mann verloren oder vermisst haben. Und dass sie teilweise gerne ein neues Leben anfangen wollen, aber bestimmt dann nicht alleine schaffen. Und dann haben wir dadurch entschieden, ein Projekt zu aufmachen, das für eine Wiederansiedlung bestimmt. Und da haben wir erst mal von den einen Lagern etwas 10 Familien ausgewählt, denen ein Wiederansiedlungsprojekt für 3 Jahre betrieben.
Singham hatte Geld, um für Kriegerwitwen und ihre Kinder 10 Häuser zu finanzieren. Nach seiner Lagertour baute er sie ganz anders als ursprünglich geplant. Er hatte gelernt, was Flüchtlinge wollen. Die Regierung gab ihm ein Gelände mitten im Dschungel von Vavunia, ganz in der Nähe zur faktischen Militärgrenze, hinter der die Tamil Tigers das Sagen haben. Während der Bauarbeiten wurde mal wieder ein Waffenstillstand gebrochen. Schüsse und Detonationen begleiteten den Hüttenbau. Auf das erste Projekt folgte ein zweites und ein drittes. Heute haben bereits über 600 Familien eine Singham-Hütte, finanziert von Hilfsorganisationen, unterstützt vom Staat, gemeinsam gebaut von Seed und den zukünftigen Bewohnern. Alle Mütter, die hier bauen, haben Horrorgeschichten zu erzählen, wie diese.
Mein Name ist Parmesari. Am 41. Tag, nachdem mein Kind auf die Welt kam, ging mein Mann in die Stadt, um ein paar Dinge zu kaufen. Die Armee verhaftete ihn. Wir mussten fliehen. Flugzeuge warfen Bomben, Hubschrauber auch. Wir wussten nicht, was wir ohne meinen Mann tun sollten. Wir entschieden uns, zu einem sichereren Ort zu gehen, ohne nach ihm zu gucken. Sie hielten meinen Mann fest. Er wurde gefoltert. Die Armee ließ ihn laufen. Aber sie hatten ihn beim Verhör sehr stark misshandelt. Jetzt kann er nicht mehr arbeiten. Deshalb muss ich arbeiten, meine Familie versorgen und meine Kinder unterrichten. Mein Mann ist zu Hause und guckt nach den Kindern, während ich da bin, um zu arbeiten.
Ein Hausbauprogramm vor allem für Frauen, darauf wäre in Sri Lanka niemand gekommen. Frauen haben dort traditionell den Mund zu halten, Männer haben das Sagen. Für Singham lag darin eine dreifache Herausforderung. Erstens mussten es die Frauen machen, da viele Männer tot, verschwunden oder gehandicapt sind. Zweitens sollten Frauen es machen, das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Drittens bringt Singham damit gute Lehren aus Kreuzberger Diskussionsnächten nach Sri Lanka. Die offene Gesellschaft.
Sehen Sie, unsere tamilische Kultur ist sehr viel Sachen Konservatives auch dabei. Speziell wenn zu Hause, wir reden auch immer noch, gibt es viele Sachen, das Tabu ist. Sexualität ist ein Tabu, ältere Leute darf man nicht widersprechen, Frauen sollten gar nicht mal viel widersprechen, solche Sachen. Dazu kommt eine dermaßen Gewalt ausgeübten Gesellschaft, dass wenn du wieder eine andere Meinung hast, wird umgebracht. Und das war das Erlebnis seit 20 Jahren. Und solchen Bedingungen, Leute zu ermutigen oder Hoffnung geben oder überzeugen, wir müssen darüber reden, ist nicht einfach.
Aber es klappt. Die neuen Dorfgemeinschaften verwalten sich selber. Singhams Organisation zieht sich dann planmäßig zurück. Sie heißt Seed, zu Deutsch Samen. Ein Same, der aufgeht.
Ich arbeite hier jetzt seit 1,5 Jahren. Nachdem ich die Arbeit von Seed kennengelernt habe, lebe ich in Frieden. Ich habe hier sehr viel über soziales Verhalten gelernt. Das Leben hier hat mir gezeigt, wie ich mich anderen gegenüber verhalten muss und wie ich meinen Alltag gut bewältigen kann. Die Leute auf der Farm sind sehr freundlich und gucken sehr gut nach mir. Ich bin glücklich hier.
Singhams Ökofarm ist die kleine heile Welt im großen Krieg. Dort lebt eine animalische Völkermischung aus deutschem Schäferhund, australischen Langohrziegen und indischen Perlhühnern. Ein Pfauenpaar ist auch da, allein weil es schön aussieht. Hier, nicht weit von ihren neuen Siedlungen, lernen die Witwen, wie man ohne große Hilfsmittel Gemüse anbaut. Das reicht oft für die Grundversorgung. Mit Handarbeiten verdienen sich die Frauen ein Zubrot. Sie flechten zum Beispiel aus Kokosfasern Seile, die sie dann verkaufen können. Die Familien bekommen einfache Häuser, Gärten und Brunnen, Dorfläden und ein Gemeindehaus für Versammlungen. Verglichen mit dem, was sie vorher erlebt haben, ist das für die Frauen ein Paradies auf Erden.
Mein Name ist Kannadasan Ranjini und ich bin 25 Jahre alt. Bevor der Krieg alles zerstörte, lebte ich glücklich mit meinen Eltern und in der Gesellschaft der Leute, die ich aus meiner Kindheit kannte. Wir waren arm, aber froh. Als der Krieg ausbrach, verloren wir unsere Fröhlichkeit.
Diese Frau flüchtete vor den Bombenangriffen. Doch im staatlichen Flüchtlingslager war das Leben auch erbärmlich.
In dem Flüchtlingslager lebten wir alle in einer großen Halle, die von Kokosnussblättern in etwa 9 Quadratmeter große Räume unterteilt wurde. Eine Familie musste mit allen Kindern in so einem Raum leben. Es war sehr schwierig, die kleinen Kinder auf so engem Raum großzuziehen. Männer grölten und schlugen ihre Frauen. Unter diesen Umständen mussten wir die Kinder zum Schlafen bringen. Weil es nicht genügend Toiletten gab, hatten die Kinder oft Durchfall. Die Toiletten waren sehr schmutzig und die Mütter hatten es schwer, ihren Kindern bei der Benutzung zu helfen.
Singham hatte Geld für 10 Häuser, aber 850 Familien meldeten sich. Also musste er 840 eine Absage erteilen. Sein Team sprach mit allen Familien und am Ende beschlossen Singham und seine Mitarbeiter Kriterien. Zuerst kamen kinderreiche Familien zum Zuge und solche mit behinderten Kindern. Im zweiten Schritt überlegte Singham, dass man die taubstummen Kinder nicht sich selber überlassen durfte. Schon hatte die Helferlogik ein neues Projekt, die Sonderschule für Gehörlose. So etwas mitten im Krieg, dazu gehört Mut und Beharrlichkeit. Heute gehen 65 Mädchen und Jungen täglich zum Unterricht, in erstklassigen Schuluniformen und mit enormem Eifer. Fast alle sind Waisen oder Halbwaisen. Ihre Lehrer werden von Seed bezahlt. Tanzen für Gehörlose? Das geht, wenn die Kinder auf die Vibrationen achten und ein Gefühl dafür entwickeln.
Palam. Malam. Ma. Ba. Ma.
Lernen mit Fühlen. Kinder greifen.